Lemberg 1935 im damaligen Polen. Mit schnellen Schritten betritt ein Mann im Sakko ein Café im Stadtzentrum. Er eilt an die Theke, wo ihm der Wirt wortlos ein Buch reicht. Es sieht abgegriffen aus, viele lose Zettel ragen zwischen den Seiten hervor. Mit dem Buch in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand nähert sich der Mann einem Tisch und gesellt sich zu den 4, 5 anderen Herren dort. Sie treffen sich regelmäßig in diesem Café, an diesem Tisch, um sich über Mathematik auszutauschen. Hier füllen sie das Notizbuch immer weiter mit ihren mathematischen Ideen. Doch nicht nur das Buch. Die Tischplatte und viele Servietten kritzeln sie ebenfalls voll. Einige Stunden und viele Zigaretten später steht der Mann im Sakko auf, gibt das Buch wieder an der Theke ab und verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Das ist die Geschichte von Stefan Barnach. Mein Name ist Caroline Breitschädel und ich möchte euch als Host dieses Podcasts durch die Geschichte aus der Mathematik dieser Folge führen. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr und wir dachten uns, inmitten von Lebkuchenduft, Lametta-Gefunkel und Jingle Bells passt vielleicht eine besonders sagenhafte Geschichte. Also wortwörtlich, denn um Stefan Barnach ranken sich viele Mythen. Es wird sich zum Beispiel erzählt, er sei mehr oder weniger von seinen Mathekollegen genötigt worden, seinen Doktor zu machen. Das stimmt tatsächlich nicht und wir wollen euch hier auch gar nicht mit falschen Geschichten aufs Glatteis führen. Außerdem sind die wahren Begebenheiten in Barnachs Leben zum Teil unglaublich genug. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass es einen mathematischen Grundsatz gibt, der sich um einen Schinkensandwich dreht? Mehr dazu später von Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft. Vorher habe ich aber auch noch ein paar Fragen zum Leben von Stefan Barnach und dafür ist wie immer Demian Nauel-Goos mein Ansprechpartner. Hallo Demian.
Hey Caro.
Unsere heutige Geschichte spielt in Polen, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und die Stadt aus der Einstiegsszene, deren eingedeutschter Name Lemberg ist, gehört nämlich zu dieser Zeit, also zwischen 1918 und 1939, zu Polen. Heute liegt die Stadt in der Westukraine. Lwów ist ihr ukrainischer Name. Und Lwów heißt sie auf Polnisch. Wir bleiben jetzt aber trotzdem mal bei Lemberg, um Verwirrung zu vermeiden. Aber genug der Vorrede. Demian, erzähl doch mal, warum schauen wir diesmal nach Polen? Was ist da los?
In den 1920er und 30er Jahren entsteht in Polen etwas, das wir heute als die polnische Mathematikerschule bezeichnen. In den polnischen Städten Warschau, Lemberg und Krakau, da bilden sich Gruppen unglaublich begabter Mathematiker. Und Barnach ist einer von ihnen.
Wir haben hier im Podcast schon öfter über Persönlichkeiten gesprochen, die die Mathematik Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Es ist eine sehr dynamische Zeit für die Mathematik.
Ja, genau. Ende des 19. Jahrhunderts finden zum Beispiel die ersten internationalen Mathematikerkongresse statt. Das steigert den Austausch und die Zusammenarbeit in der mathematischen Community enorm.
Also eine gute Zeit, um Karriere in der Mathematik zu machen?
Ja, schon. Wobei Barnach da zunächst widersprochen hätte. Er glaubt zur Schulzeit nämlich noch, dass es in der Mathematik nichts Neues zu entdecken gibt. Das stimmt natürlich nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Der Hintergrund ist wohl eher, dass der Mathematikunterricht, den Barnach hatte, ziemlich dürftig gewesen sein muss.
Trotzdem ist er Mathematiker geworden. Wie kommt das?
Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Stefan Barnach wird 1892 in Krakau in Polen geboren. Seine Eltern sind nicht verheiratet, ein Umstand, der damals gesellschaftlich eher verurteilt wird. Barnach wächst erst bei seiner Großmutter auf, bis diese dann krank wird und dann lebt er halt eine Zeit lang bei einer Pflegefamilie in Krakau.
Und was ist mit seinen leiblichen Eltern?
Seine Mutter lernt Barnach nie kennen. Sie soll verschwunden sein, als Barnach nur 4 Tage alt war. Zu seinem Vater hatte er nur Briefkontakt und entsprechend kein besonders enges Verhältnis. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb später auch das Gerücht entsteht, dass Barnach ein Waisenkind ist.
Das ist aber schon hart. Also es klingt ein bisschen so, als hätten seine leiblichen Eltern ihn verstoßen.
Ja, also was genau dahinter steckt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Barnach geht es ganz gut in der Pflegefamilie. Er wird zumindest gefördert. Durch einen Bekannten lernt er Französisch und mit 10 Jahren, also im Jahr 1902, da kommt Barnach in Krakau aufs Gymnasium. Und, wenig überraschend wahrscheinlich, er ist sehr gut in Mathe. Seinem Mathematiklehrer ist es auch zu verdanken, dass Barnach überhaupt seine Abschlussprüfung machen darf.
Okay, was heißt das?
Barnach ist zwar ein Naturtalent in Mathematik, aber ansonsten eigentlich nicht so besonders ehrgeizig als Schüler. Vielleicht passt bei Barnach auch das Sprichwort, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Er strengt dich nicht übermäßig an, aber die Matura, also was jetzt vergleichbar mit dem deutschen Abitur ist, die schafft er trotzdem.
Und dann darf er also studieren. Mathematik vermutlich?
Könnte man ja eigentlich meinen, aber nein. Barnach denkt ja, dass es in der Mathematik nichts zu forschen gibt. Und deshalb studiert er lieber Ingenieurwesen in Lemberg. Das scheint ihm zukunftssicherer zu sein als jetzt Mathematik. Er kommt mit dem Ingenieursstudium aber nur langsam voran, weil er nebenher viel Nachhilfe gibt, um eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und nach dem Vordiplom im Jahr 1914, da bricht er das Studium dann ab, weil der Erste Weltkrieg ausbricht.
Und trotzdem findet Barnach offenbar doch irgendwie zur Mathematik. Wie das?
Es gibt ja die Geschichte, dass Barnach im Jahr 1916, also jetzt mit 24 Jahren, mit einem Freund in Krakau auf einer Parkbank sitzt und über das Lebesgue-Integral diskutiert.
Wer da nochmal eine Auffrischung braucht, darüber haben wir in der Folge zu Beppo Levi gesprochen, Stichwort Space-Katzen.
Genau, also auf jeden Fall eher fortgeschrittene Mathematik, über die die Freunde da sprechen. Und genau dann kommt ein Mathematikprofessor von der Uni Lemberg vorbei, der auf die beiden aufmerksam wird und daraus ergibt sich dann tatsächlich eine Karriere in der Mathematik für Barnach.
Ach komm, wir haben ja schon gesagt, Barnachs Lebensgeschichte sei voller Mythen und das kommt mir jetzt doch sehr Hollywoodesk vor. Ist das wirklich so passiert?
Ja, ob du es glaubst oder nicht, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Barnach und sein Freund Otton Nikodym, der zu dem Zeitpunkt bereits Mathematik studiert, die beiden sitzen in Krakau herum und reden jetzt über höhere Integralrechnungen, als der Matheprofessor Hugo Steinhaus vorbeikommt und die beiden halt darauf anspricht. Es entsteht eine Bekanntschaft und später eine Freundschaft zwischen Barnach und Steinhaus. Und Steinhaus ist von Anfang an super begeistert von Barnachs Talent. Er zeigt ihm zum Beispiel ein mathematisches Problem, das er nicht lösen kann. Und nur 3 Tage später liefert Barnach den gesuchten Beweis.
Das ist schon krass. Also erst recht, wenn man bedenkt, dass Barnach ja nie offiziell Mathematik studiert, sondern sich alles mehr oder weniger autodidaktisch angeeignet hat.
Aus dem Austausch zwischen Barnach und Steinhaus entsteht dann auch eine erste gemeinsame Publikation, die allerdings wegen des Kriegs erst im Jahr 1918 erscheint. Und weil Barnach nicht locker lässt und immer neue Arbeiten bei Steinhaus einreicht, scheint sich Steinhaus 1920 zu denken, na gut, dem Barnach gebe ich einmal eine Chance und organisiere ihm eine Stelle an der Uni.
Ich hätte fast gesagt, Barnach scheint mehr Glück als Verstand zu haben, aber nein, offensichtlich hat er sowohl eine Menge Verstand als auch eine Menge Glück.
Und man sieht, er ergreift auch seine Chancen, wenn sie sich ihm ergeben.
Das stimmt natürlich auch. Er beweist ja auch Mut damit, so eine Stelle an der Uni anzunehmen und mit Professoren zusammenzuarbeiten, obwohl er selbst gar keinen Hochschulabschluss hat.
Das Diplom überspringt Barnach einfach. 1922 legt er eine Arbeit über Integralrechnungen vor und die wird ihm quasi als Doktorarbeit ausgelegt. Diese Arbeit gilt heute als Geburtsstunde eines neuen mathematischen Teilgebiets, der Funktionalanalysis.
Na gut, dafür kann man dann schon mal promoviert werden.
Und es dauert nur 2 Jahre, da folgt auch schon die Habilitation und im selben Jahr wird Barnach mit 30 zum außerordentlichen Professor ernannt. Er ist wirklich einflussreich in der Lemberger Mathebubble und so entsteht auch unter Einfluss Barnachs eine kleine mathematische Gesellschaft, die Lemberger Mathematikerschule.
Ein Teil der polnischen Mathematikerschule, von der du schon erzählt hast, nehme ich an?
Ganz genau. Die Lemberger Mathematikerschule ist eines der 3 Zentren der polnischen MathematikerInnen. Und Dreh- und Angelpunkt der Lemberger Mathematikerschule ist das Café aus der Anfangsszene, das Schottische Café. Während wir heute oft dieses Bild des mathematischen Einzelkämpfers haben, der sich am besten in der Stille seines Arbeitszimmers konzentrieren kann, ist es hier genau das Gegenteil. Die Lemberger Mathematiker um Barner herum, sie hallen sich am liebsten in diesem Café auf. Sie suchen sich offene mathematische Probleme, diskutieren, versuchen sie gemeinsam zu lösen. Ihre Ideen halten sie am Anfang auf Servietten fest und zum Ärger des Kaffeepersonals auch direkt auf den Tischplatten. Bis jemand einen überragenden Einfall hat.
Okay, welcher ist das?
Ein Buch. Einer der Mathematiker bringt irgendwann ein Büchlein mit, in dem sie ihre Gedanken einfach mal festhalten. Das Buch, das heute allgemein als das schottische Buch bekannt ist, wird im Café verwahrt.
Das ist ja eine geniale Idee, die schlauen Überlegungen einfach mal nachhaltig aufzuschreiben. Auf sowas können echt nur hochbegabte Mathematiker kommen. Und was steht da so drin im schottischen Buch?
Also viele Probleme in diesem Buch, oder besser gesagt eben ihre Lösungen, die werden sehr berühmt, weil es halt wichtige mathematische Beiträge zum Beispiel zur Funktionalanalyse sind. Die Mathematiker sind aber nicht nur mathematisch besonders kreativ und innovativ, sondern auch in der Art, wie sie sich gegenseitig motivieren. Sie fordern sich gegenseitig heraus und bieten Preise für Lösungen von besonders schwierigen Aufgaben. Das kann mal ein heiß begehrter Brandy sein oder sogar mal eine lebende Gans.
Man merkt, dass es den Männern offenbar nicht nur um Mathematik geht, sondern auch ums Miteinander, ums ja, gemeinsame Herumtüfteln. Sie sind offenbar nicht nur Kollegen, sondern auch einfach Freunde, die miteinander Spaß haben.
Und sogar die mathematischen Probleme sind einfach mal nur als Spaß gedacht. Also da geht es zum Beispiel um Kartoffelsäcke und Streichhölzer, die der Kettenraucher Barnach immer in den Hosentaschen trägt. Eine Schachtel in jeder Tasche, weil er halt so viel raucht. Oder eben auch um Schinken-Sandwiches.
Stefan Barnach beweist etliche super wichtige, komplizierte mathematische Konzepte, die in der Mathematik und Physik überall Anwendung finden. Und er beweist, dass man ein Schinken-Sandwich gerecht aufteilen kann.
Manuel Bischoff von Spektrum der Wissenschaft ist auch wieder hier im Podcast, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo Manuel.
Hallo Caro.
Du sagst, dass Barnach sehr viele wichtige Konzepte hervorgebracht hat. Was denn zum Beispiel?
Boah, die Liste ist super lang. In Mathevorlesungen taucht der Name Barnach andauernd auf. Barnach-Raum, Barnach-Algebra, Barnach'scher Fixpunktsatz, Barnach-Tarski-Paradoxon. Das ist die magische Verdopplung von Kugeln, von der wir in der Folge über Zermelo schon mal gesprochen haben.
Ah, okay. Also ich habe das Gefühl, du könntest noch ewig so weitermachen. Aber über all diese Dinge möchtest du heute nicht sprechen, oder?
Nein. Also auch wenn die Punkte, die ich gerade genannt habe, super wichtig sind, möchte ich heute über ein, im wahrsten Sinne des Wortes, leichter verdauliches Ergebnis von Barnach reden. Das sogenannte Ham-Sandwich-Theorem.
Das Schinken-Sandwich-Theorem. Okay, also erstmal freut mich, dass wir uns treu bleiben und den eigentlichen roten Faden dieses Podcasts weiterverfolgen, und zwar Backwaren. Nach Donuts, Brezeln, Rumkugeln und Co. betritt nun also das Schinken-Sandwich die Bühne. Aber was hat es damit auf sich?
Also wie Demian schon erklärt hat, trifft sich Barnach mit seinen Kollegen regelmäßig im schottischen Café.
Und da tauschen sie sich bei Kaffee und Kuchen über Mathe-Themen aus.
Ja, und an einem Tag fragt Hugo Steinhaus, ist es immer möglich, drei Körper durch eine Ebene zu halbieren?
Moment kurz. Also drei Körper, also drei dreidimensionale Figuren und dann soll eine Ebene, also ein flaches, zweidimensionelles Objekt, die halbieren. Also es klingt schon ein bisschen kompliziert.
Ja, und die Mathematiker haben da aber gleich eine Anschauung für. Vielleicht auch, weil sie in diesem Café sitzen und auch mal wieder was essen. Nämlich drei Körper, die kann man sich vorstellen wie ein Schinken-Sandwich. Also zwei Sandwich-Scheiben plus die Scheibe Schinken. Und ein Messer übernimmt dann halt die Rolle der Ebene, die sie teilt.
Okay, und die Frage lautet jetzt, ist es immer möglich, ein Schinken-Sandwich mit einem Messer mit nur einem Schnitt zu halbieren?
Und zwar so, dass alle Teile des Sandwiches gerecht aufgeteilt sind. Also es wäre zum Beispiel unfair, wenn auf der einen Hälfte mehr Schinken ist als auf der anderen.
Okay, bei einem perfekt belegten Sandwich stelle ich mir die Aufgabe eigentlich ziemlich einfach vor. Ich messe die Länge und schneide es dann einfach direkt in der Mitte durch. Fertig.
Genau, aber wenn du mal ein Sandwich bei einem Bäcker oder in der Mensa von der Uni irgendwie gekauft hast, dann wirst du ja wissen, dass die in der Regel alles andere als perfekt belegt sind.
Das stimmt natürlich. Oft ist der Belag da nicht so perfekt verteilt. Bei einigen Bissen hat man von allem was im Mund, wie es sein sollte, aber manchmal kaut man dann auch auf trockener Brotmasse rum.
Und auch in so einem Fall möchten Mathematiker mit nur einem Schnitt ein Schinkensandwich gerecht teilen. In so einem Fall, wie du ihn gerade beschrieben hast, also wenn der Belag nur in einer Ecke konzentriert ist, muss man das Messer halt irgendwie schräg halten und das Sandwich irgendwie schräg durchschneiden.
Das heißt, auch unter widrigen Umständen lässt sich das Sandwich perfekt in zwei faire Hälften aufteilen?
Das ist genau Hugo Steinhaus' Frage. Und erstmal kommen seine Kollegen ins Grübeln, auch Barnach. Als Steinhaus das sieht, erwähnt er, dass eine einfachere Version des Problems in Zweiraumdimensionen mit zwei Körpern bereits eine Lösung hat.
Was ist denn die 2D-Version der Aufgabe? Hat die auch mit Essen zu tun?
Ja, mit Pizza.
Juhu.
Stell dir eine Salami-Pizza mit ganz vielen kleinen Salamischeiben drauf vor, die quer auf der Pizza verteilt sind. Und der Pizzabäcker war auch in diesem Fall nicht besonders ordentlich und hat die runden Scheiben nicht gleichmäßig verteilt. In einem Bereich der Pizza findet man viel mehr Salami als in einem anderen. Und die zweidimensionale Version des Problems lautet, kann man eine Salami-Pizza immer gerecht durch einen Schnitt halbieren, damit beide Hälften gleich viel Belag haben?
Also sind die zwei Dimensionen, die zwei Körper in diesem Gedankenexperiment der Pizzaboden und die Salami. Aber was ist mit dem Käse und der Tomatensauce auf der Pizza?
Die vernachlässigt Steinhaus hier. Es geht erstmal nur um die Salamischeiben und den Pizzateig. Also zwei Objekte, die man in einer Ebene durch eine Linie halbieren will, abstrakt gesprochen.
Okay, und dafür gibt es also eine Lösung?
Ja, und die stellt Steinhaus seinen Kollegen auch direkt vor. Die Idee ist, dass ich einen Faden spanne, entlang dem ich später die Pizza halbieren will. Und ich spanne den erstmal super random, also zum Beispiel wie bei einer Uhr von 12 bis 6 Uhr über der Pizza.
Da gibt's aber wahrscheinlich auf einer Seite des Fadens dann mehr Salami als auf der anderen Seite.
Ja, genau. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, auf der rechten Seite der Pizza wäre irgendwie mehr Salami als auf der linken. Und jetzt nehme ich die Pizza und drehe sie um 180 Grad.
Okay, also die Situation genau gespiegelt. Jetzt ist links mehr Salami als rechts.
Richtig. Aber da sich der Anteil von Salami auf der linken und rechten Seite während des Drehens kontinuierlich verändert, muss es einen Moment gegeben haben, bei dem der Belag auf beiden Seiten genau ausgeglichen war. Das klingt logisch und es folgt auch aus einem berühmten Satz der Mathematik, den man im ersten Studiensemester schon lernt, der Zwischenwertsatz. Also es gibt einen Zeitpunkt, bei dem es rechts und links des Fadens genau gleich viel Salami gab. Und genau zu diesem Zeitpunkt muss man eben den Schnitt entlang des Fadens setzen.
Ja, okay, klar, das ist logisch. Aber wie finde ich denn jetzt heraus, wann der Belag während des Drehens der Pizza gleichmäßig aufgeteilt ist?
Das ist eine gute Frage und das weiß niemand. Also Steinhaus beweist, dass es auf jeden Fall eine Lösung gibt, aber er sagt nicht, wie man sie berechnen kann.
Das ist mal wieder nicht so richtig zufriedenstellend. Also, ja, okay, Leute, ich kann beweisen, man kann eine Pizza fair aufteilen, aber wie genau das geht, weiß ich auch nicht. Also, wir müssen Pizzen weiterhin nach Augenmaß aufteilen. Naja.
Ja, ist echt so. Aber in der Mathematik ist es halt schon viel wert, überhaupt zu wissen, dass irgendwas möglich ist. Und weil das zweidimensionale Pizzaproblem lösbar ist, fragt sich Steinhaus, ob auch drei Objekte in drei Dimensionen durch eine Ebene geteilt werden können.
Okay, jetzt sind wir wieder beim Schinkensandwich und dem Messer.
Genau. Steinhaus weiß keine Lösung. Der Trick mit dem Faden klappt hier leider nicht, weil wir es ja mit einem dreidimensionalen Raum zu tun haben und drei Objekte unter dem Hut kriegen müssen. Als allererstes fängt er an, die untere Brotscheibe zu halbieren. Soweit kein Problem. Aber dann gibt es ja noch den Schinken und die obere Brotscheibe. Und jetzt braucht man sowas wie den Zwischenwertsatz bei der Pizza, der sagt, dass wenn sich eine Größe kontinuierlich ändert, sie jeden Wert dazwischen annehmen kann. Im Fall der Pizza hatten wir das ja mit der Salami.
Mhm.
Das braucht man jetzt aber in drei Dimensionen und dabei variieren jetzt zwei Größen. Die Menge an Schinken und die Menge an Brot der oberen Scheibe.
Okay, bis hierhin habe ich es erstmal verstanden.
Und das Ganze hat sich Barnach auch überlegt. Und Barnach würde jetzt gerne wieder diesen Fadentrick machen. Also in einer Situation sind mehr Schinken und mehr Brot links. Dann dreht er das Ganze und dann sind wieder weniger Schinken und weniger Brot links. Und dann will er sagen können, tada, es muss einen Punkt gegeben haben, an dem rechts und links gleich viel von beiden Größen war. Aber wegen der Dreidimensionalität geht es nicht so einfach. Und da fällt Banach ein anderer mathematischer Satz ein, der ähnlich wie der Zwischenwertsatz funktioniert, nur mit mehreren Dimensionen und mit mehr Objekten. Aber für diesen Satz braucht man halt immer eine Kugel. Und deshalb packt Banach gedanklich dieses Schinken-Sandwich in eine große Glaskugel.
Okay, also die Kugel ist Mittel zum Zweck, so wie ich das jetzt verstehe. Also wie ein Koordinatensystem, das man erst braucht, um da irgendwelche Kurven einzuzeichnen, brauchen wir jetzt die Kugel, um Schinken und Brot in ein Verhältnis zueinander zu setzen?
Ja, genau. Indem man das Sandwich in die Kugel packt, dann die Verbindungen zwischen Schinken und Kugel sowie zwischen obere Brotscheibe und Kugel zieht, kann man den Beweis wie bei der Pizza machen. Also, Banach halbiert erstmal das untere Brot. Dann gibt es mehr vom Schinken und von der oberen Brotscheibe auf der linken Seite. Dann dreht er das Brot wieder, dadurch ist jetzt wieder mehr vom Schinken und mehr vom Brot auf der anderen Seite. Und dann sagt der Satz mit der Kugel, dass es einen Moment während der Drehung gegeben haben muss, bei der auf beiden Seiten gleich viel Brot und Schinken waren. Es ist daher möglich, alle drei Komponenten, also beide Brotscheiben und den Schinken, mit einem Messer in nur einem Schnitt perfekt zu halbieren.
Und gibt es da Einschränkungen oder ist das immer so? Weil bei einem Sandwich mit recht symmetrischen Ober- und Unterteilen kommt es mir logisch vor. Aber was wäre, wenn wir unten eine Brötchenhälfte, in der Mitte Schinken und oben eine Scheibe Toast haben?
Das ist tatsächlich immer so. Egal, welche drei Komponenten man wählt und wie die aussehen. Es kann eine Toastscheibe sein, es kann Frischkäse sein. Man kann ganz viele verschiedene Gurkenscheiben haben, die total scheiße verteilt sind. Es ist immer möglich, drei Komponenten, völlig egal welche, durch einen einzigen Schnitt fair aufzuteilen. Zumindest theoretisch.
Ah ja, bei theoretisch horche ich mittlerweile sofort auf. Das heißt, auch hierfür gibt es keine klare Gebrauchsanweisung, die mir konkret zeigt, so muss ich das Brötchen halbieren und dann habe ich zwei fair belegte Hälften.
Ja, leider. Wenn du dein Essen mit jemandem teilen möchtest, hilft dir das Wissen um das Ham-Sandwich-Theorem leider nicht wirklich weiter. Aber es gibt einen anderen Trick, um Streit beim Teilen zu vermeiden. Du schneidest dein Brötchen in zwei Hälften und bittest die andere Person, sich zuerst eine Hälfte auszusuchen. Mit diesem Protokoll vermeidest du auf jeden Fall Streit.
Das funktioniert natürlich auch, wenn man Plätzchen oder Marzipanstollen verteilen möchte. Also danke Manon für den Tipp. Das können wir uns alle schon mal für sämtliche Weihnachtsnaschereien merken. Ja, früher gab es da zwischen mir und meiner kleinen Schwester auch manchmal ein bisschen Streit und manchmal verfällt man an den Feiertagen auch heute wieder in so alte Muster und Rollen, denn irgendwie ist Weihnachten ja oft eine Art Reise in die Vergangenheit. Entweder wegen der vielen Erinnerungen oder auch, weil viele Menschen in die Heimat fahren und alte FreundInnen wiedersehen. Und bei Demian löst auch die Banach-Geschichte Erinnerungen aus, hat er mir erzählt. Und zwar in seiner Studienzeit. Erzähl doch mal, Demian.
Also, als Studi habe ich den Großteil meiner Zeit in einem Café verbracht, dem Café Blanco. Und mit meinen Freunden haben wir genau das getan, was Stefan Banach mit seinen Kollegen im schottischen Café getan hat. Mathematik diskutieren. Tatsächlich fiel es mir persönlich schwer, den Vorlesungen zu folgen. Mein Kopf tickte halt einfach anders. Also lernte ich lieber im Café und dort habe ich mit meinen Freunden die Definitionen und Theoremen aus den Vorlesungen auseinandergenommen und wir haben uns immer gefragt, ja warum? Warum definieren wir das so? Warum ist dieses Theorem wichtig? Und wir waren jetzt nicht so innovativ wie Banach und Co. Bei uns ging es halt eben nur um unseren Lehrstoff, aber es war wirklich eine tolle Zeit. Und unsere Mappen, die waren auch voller vollgekritzelter Servietten. Und es war übrigens auch in diesem Café, wo ich anfing, Geschichten über die Mathematik zu erzählen. Mein bester Freund Nico war nämlich sowas wie ein offenes Lexikon. Er wusste einfach alles. Und ich wollte halt auch etwas mal herausfinden, was er nicht wusste, um auch ihn mal zum Staunen zu bringen. Und ja, das hat ab und zu mal geklappt.
Da schließen sich ja direkt mehrere Kreise. Also einmal in deinem Leben, von deiner Studienzeit bis heute und natürlich auch einfach inhaltlich jetzt in unserer Geschichte. Vom Café Blanco zum schottischen Café. Das finde ich schön. Und da sehen wir mal wieder, wie viele Momente es im Leben gibt, die uns ganz alltäglich und gar nicht so bedeutsam vorkommen, während wir sie erleben. Aber im Nachhinein erinnern wir uns immer wieder gerne zurück und merken erst, wie wertvoll sie eigentlich waren. Das kann sowohl ein x-beliebiges Weihnachtsfest sein, als auch eine Diskussionsrunde mit Kommilitonen, ob jetzt im Café oder auf einer Parkbank zum Beispiel. wobei Barnach auf der Parkbank in Krakau wahrscheinlich schon ziemlich schnell bewusst war, wie besonders das jetzt ist, dass ihm und seinem Freund Nikodym da jetzt der Mathe-Prof Steinhaus begegnet. Aber es war eben nicht nur für Barnach und für Steinhaus ein besonderer und prägender Moment, sondern auch für die polnische Mathematik. Deshalb gibt es im Plenty Park in Krakau auch eine Parkbank, auf der zwei Statuen sitzen. Stefan Barnach und Otton Nikodym, wie sie gerade über das Lebesgue-Integral diskutieren. Verewigt in Bronze vom polnischen Bildhauer Stefan Dauser. Wie das aussieht, könnt ihr euch natürlich im Online-Artikel zur Folge anschauen. Der ist in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, der letzten Folge im Jahr 2024. Wir wünschen euch schöne Feiertage und dass ihr mit Barnach gleichem Selbstbewusstsein ins neue Jahr startet. Denn an sich und die eigenen Ziele zu glauben, ist der erste Schritt zum Erfolg. Und was Erfolg für euch bedeutet, da lasst ihr euch gefälligst von niemandem reinquatschen. Denn es muss ja nicht gleich eine Mathematikprofessur sein. Vielleicht nehmen wir uns für 2025 auch einfach mal vor, unsere Freundschaften gut zu pflegen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer Geschichte über einen Mann mit vielen Berufen. Architekt, Ingenieur, Bildhauer und Mathematiker ist er im 14. und 15. Jahrhundert. Er schenkt der Kunst eine neue Perspektive und gilt als Mitbegründer der italienischen Renaissance. Abonniert also gerne diesen Podcast, damit ihr die nächste Geschichte aus der Mathematik nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch noch für die schönen Bewertungen der letzten Wochen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demia Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Rabea Schlotz. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat ebenfalls Tim Schmutzler. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.